mijn preferentie is face-to-face. So, ik ben am liebste vor Ort. Dat ik een gevoel krijg voor het ondernemen. Dat ik een gevoel krijg voor de cultuur. Fängt bij mij schon aan, wenn ik in de firma reinkomme. Wie is de empfang?
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, herzlich willkommen, Alex Gerritsen, Spezialist für Personalberatung und auch Due Diligence im Bereich HR. Alex, stell dich kurz vor.
Ja, danke Timo. Freue mich hier zu sein. Ja, immer schön am Montag. Guter Start in die Woche. Wie man hört, gebürtiger Holländer, bin für fast 25 Jahre in der Personalberatung eingestiegen. Damals in London, nach der Uni in Holland, bin ich nach London gegangen. Habe angefangen für eine der größten börsennotierten Personalberatungsunternehmen im Bereich Contracting. Das heißt, ich habe Freiberufler vermittelt für Projekte. Habe das erst in London gemacht und danach nach Holland gegangen. So, ich habe von London übrigens am Start schon in der holländischen Markt gearbeitet. Bin dann nach Holland gegangen, habe da ein Team aufgebaut und war da recht erfolgreich. Und dadurch konnte ich die internationale Expansion von der Firma weiter vorantreiben. Bin dann 2004 nach Deutschland gekommen und habe dann das Geschäft in Deutschland aufgebaut. Von 0 auf 800 in 13 Jahren. So 800 Mitarbeiter, 9 Standorte. So ein recht erfolgreiches Geschäft. Hab dann ein Jahr Auszeit genommen. War in San Francisco, war in London. Hab für Startups gearbeitet. War für mich ein komplett neues Geschäft. Hab für einen kleinen Venture Capital gearbeitet, die Tätigkeit hat im Bereich Recruiting. So, ich war immer, sag mal, nah an Recruiting in Personalberatung. War auch sehr, sehr spannend. Habe da auch geguckt, okay, welche Technologie könnte interessant sein für die Recruitment in der Personalberatungsindustrie. Und habe dann den da beraten. Bin dann 2019 wieder zurückgekommen nach Deutschland. Habe für eine größere Personalberatung gearbeitet. Habe die restrukturiert, digitalisiert und neue vertikale Märkte aufgebaut. Die waren sehr fokussiert auf Sales und Marketing. Ich habe da neue Themenfelder dazugepackt. Hab dann in 2022 ein Jahr fokussiert eher auf Familie und ein kleines Teil Executive Search, hauptsächlich in der Region Marburg-Biedenkopf und bin in den letzten 2 Jahren tätig gewesen für der SR Group und hab da das Deutschlandgeschäft aufgebaut. Und im Moment mache ich Personalberatung Executive Search. Und nebenbei mache ich Commercial Due Diligence für M&A, ja, wo ein Venture Capital oder Private Equity vielleicht ein Investment tätigen möchte und ein Recruitment-Firma, Personalberatungsfirma kaufen möchte. Mhm. Und da durchleuchte ich dann die Firma mit denen zusammen.
Okay, prima. Das heißt, aber das Thema Personalvermittlung und Contracting ist bei dir nicht mehr im Portfolio?
Nee, so, es ist wirklich Executive Search Personalberatung, das heißt Fachführungskräftevermittlung.
Und ihr sucht dann für Unternehmen aller Größenordnungen oder habt ihr so ein spezielles Gebiet, auch was die Branche anbetrifft?
Ich bin da mittlerweile recht breit aufgestellt. Nicht die allergrößte Konzerne. Ja, ich bin eher ein Fan von Mittelstand. Ja, am liebsten auch noch Familie geführt, weil es einfach ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber ist.
Ja, die Leute verstehen wir uns und wir verstehen die Leute. Ja,
genau.
Das passt dann schon mal.
Genau, rein, ja. Das ist es.
Personalberatung, das müsste man vielleicht mal genauer für die Zuhörer definieren. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du Personalabrechnungen machst, sondern es geht rein um das Thema Personal suchen, das Unternehmen begleiten, vielleicht Pläne aufstellen.
Genau.
Aber du bist der Fachmann. Erzähl was dazu.
Ja, nee, so, das ist tatsächlich, es ist ein größerer Prozess. Es fängt meistens an, dass ein Unternehmen sucht. Die suchen Fach- oder Führungskräfte. Wir können später vielleicht noch auf Thema Nachfolge kommen. Das bedeutet, ich begleite das Unternehmen. Wir fangen erstmal an, okay, wen suchen Sie, warum suchen Sie, was ist im Moment das Status quo im Unternehmen, wie ist die Struktur, wie möchten Sie eigentlich, dass das Unternehmen in 2-3 Jahre aussieht. Auch zum Beispiel, was wir tun, wir begleiten Unternehmen auch in, ja, wie sieht die Struktur aus, wie sieht, sagen wir, das erste Level Management aus, gibt es Leute, die nachrücken können, wir schauen nach Talente, so, ich arbeite auch zusammen mit einem Psychologen, die, sag mal, ein Assessment Center machen kann, um einfach mal zu gucken, okay, was gibt es an Skills und Kapazitäten, was gibt es für Talente im Unternehmen, dann fangen wir an mit der Suche, weil du weißt es selber, meiste Stellenanzeige, da verlangt man alles ab, ja, da eilige ich mich so, findet man nicht. Ja. Ja, so das Unternehmen will, sagen wir, alles haben und dann begleitet man auch das Unternehmen, okay, was ist wirklich wichtig? Was brauchen Sie? Dann begleitet man das komplette Interviewprozess, dann begleitet man das Angebotprozess und dann hört die Arbeit nicht auf, weil dann fängt das Onboarding an. So, auch bei Onboarding gebe ich Tipps und begleite ich sowohl Kandidat als Unternehmen, um zu sorgen, dass die Onboarding auch gut funktioniert und der Mitarbeiter perfekt ins neue Unternehmen starten kann und eingegliedert wird. Ja, so in dem Sinne hört meine Arbeit dann nicht auf.
Ja, und die Position, du hast vorhin gesagt, C-Level, C-Level minus 1 und so weiter. Wie definiert man das? Nur für jemanden, der solche Begriffe noch nie gehört hat.
Das kann man sagen. C-Level ist, sag mal, das obere Management. Minus 1 ist, sag mal, Leiter IT, Leiter HR, Leiter Finanzen. Und sag mal, minus 2 ist, sag mal, dann der Teamleiter darunter. Ja? Und was ich auch noch tue, ist nebenbei richtige Experten. Also Leute, die wirklich 10, 15 Jahre in ein bestimmtes kleines Nischegebiet Expertenwissen gesammelt haben.
Wo bekommt man solche Leute her? Also für uns ist es ja, ja, vielleicht brauche ich ja auch mal jemanden, deswegen muss ich mal ein bisschen nachfragen.
Hey, es ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe ein sehr, sehr großes Netzwerk auf Xing und LinkedIn. Ja, ich habe insgesamt, glaube ich, auf Xing 10.000 Kontakte, auf LinkedIn sind es über 30.000. Nebenbei mache ich natürlich Direktansprache. Ich kriege Leute als Empfehlung. Ja, so Kandidaten, die ich erfolgreich vermittelt habe oder begleitet habe, empfehlen Bekannte, die auch suchen. Ja, dann gibt es noch andere Quellen, wo man Kandidaten finden kann, ob es ein StepStone CV Database ist. Ja, das ist natürlich ein bisschen stumpfere Arbeit. Mhm. Ja, aber auch da kann man Kandidaten finden und anschreiben. Natürlich klassische Direktansprache, so in Unternehmen rein telefonieren, weil man weiß, okay, in diese 10, 20 Unternehmen werde ich Kandidaten finden, die zu diesem Unternehmen passen, für den ich suche. Es gibt auch User Groups. Ja, so ich gehe auch zu User Groups, Events, wo ich weiß, okay, da sind in diesem Bereich einfach Experten anwesend und vielleicht gibt es da dann Kandidaten, die wechselbereit sind. Ja, und dann ist es auch so, das ist auch, warum es wichtig ist, dass man die jahrelange Erfahrung hat. Ich habe Kandidaten, die ich vielleicht das erste Mal für 3, 4, 5 Jahre gesprochen habe, damals nicht auf der Suche waren, aber jetzt suchen. Ja, und dann, wenn ich meine Kontaktdaten habe, ich kriege fast jede Woche, ich würde sagen, 10, 15 Kandidaten, die geschrieben haben, damals habe ich nicht gesucht, jetzt suche ich.
Und die hast du in einem CRM-System auch hinterlegt oder irgendeine
wenn
Datenbank?
Wenn ich die Genehmigung habe, ja. Du,
ja, okay.
Und man muss natürlich DSGVO-konform sein. Man darf einen Kandidaten nur 6 Monate speichern. Das heißt, oder Kontakt habe. So, wenn ich nach 5 Monaten wieder Kontakt habe und wir haben einen Austausch und ich hole wieder die Genehmigung ein, dann kann er oder sie länger im System bleiben, aber anders muss man es löschen.
Auch mit einer spezifischen Genehmigung, dass er sagt, du kannst mich bis, was ich, 10 Jahre im System lassen, funktioniert da nicht?
Offiziell nicht.
Okay, das heißt aber, dein Kopf muss gefüllt sein, ja?
Mein Kopf ist gefüllt. Ich weiß noch immer Kandidaten, den ich kenne noch immer einen Namen im Kopf von Kandidaten, die ich in 2000, 2001 platziert habe.
Und ich glaube, das ist das beste Matching. Also
das
da
ist
kommt kein CRM-System mit.
Okay? Nee. Das wird vielleicht irgendwann durch KI besser. Mhm. Aber im Endeffekt geht es um dein persönliches Netzwerk, was du im Kopf hast.
Ja. Heißt also, wenn jetzt gerade der Bachelor da kommt und sagt, jetzt will ich mal in die Personalberatung rein, der wird nie die Leistung bringen können wie ein erfahrener Mensch, wie du das bist.
Nein, weil es geht natürlich auch darum zu verstehen, was möchte Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel in ein Industrieunternehmen komme und ich sehe da bestimmte Zerspannungsmaschine stehe, ja, oder eine Fräsmaschine, dann weiß ich, warum das Ding da steht und was der macht und was die brauchen und wie die Shopfloor aussieht. Das wird natürlich, die Erfahrung muss man sammeln. Ja, wenn ich in ein Labor komme, verstehe ich, wie Themen funktionieren. Wenn ich in ein IT-Unternehmen komme, verstehe ich, was die Ziele sind. Ja, das muss man sammeln. Aber das ist keine Kritik an einen jungen Bachelor. Er oder sie sammelt die Erfahrung und wird irgendwann genau dieselbe gleiche Erfahrung haben wie ich. Ich bin jetzt, macht es fast 25 Jahre. So, das kann man nicht vergleichen.
Nein, die werden auch nie wahrscheinlich gleich selbstständig werden und loslegen, sondern die werden sich in den großen Organisationen eingliedern, genau, und werden lernen, dort lernen. Ja.
Genau, lernen. Und da gibt es auch Leute, die 10 Jahre in so einem Konzern sind oder 15 Jahre. Die haben natürlich auch gutes Wissen. Was natürlich auch, denke ich, wichtig ist einfach die menschliche Komponente. Mhm. Kann man sich einstellen auf sein Gegenüber? Versteht man den Kunde? Versteht man den Kandidat? Und da ist Lebenserfahrung immer auch wichtig.
Ja. Gehen wir mal zu dem Thema Nachfolge. Wir haben oftmals auch das Problem, dass wir gute Unternehmen verkaufen, vermitteln wollen. Und die Käufer suchen natürlich auch Unternehmen, wo die Geschäftsführungsposition oder wichtige zweite Leitungsebenen schon besetzt sind. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen die selbst nachbesetzen und müssen dann entsprechend suchen. Und da brauchen wir natürlich auch oftmals Hilfe von Personalberatungen.
Ja, ich sehe das sehr, sehr oft. Manchmal scheitert auch ein Kauf, weiß ich, an der Fakt, dass kein richtiger Geschäftsführer da ist. Manche familiengeführte Unternehmen sind extrem stark, sehr solide. Aber sobald, sagt man, das Herzstück verkauft, der Geschäftsführer, der Eigentümer, und es gibt keinen richtigen Nachfolger, wird das Unternehmen nicht interessant sein. Ja, ich habe gerade auch so einen Fall auf den Tisch liegen, wo ein Unternehmen wirklich ja, nicht nur geführt ist, aber wirklich das Herzblut kommt von dem Inhaber. Und wir brauchen unbedingt einen Geschäftsführer, bevor er verkaufen kann. Und das ist natürlich schwierig. Und man muss auch bedenken, dass, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, ein Kauf findet statt, dann kommt der neue Geschäftsführer, aber eigentlich sollte der Eigentümer noch mindestens noch 2-3 Jahre da sein, um mal die Übergabe richtig zu begleiten, um auch das zu gewährleisten, dass das Unternehmen genauso fähig ist.
Ja, das kommt oftmals auf das Unternehmen an. Wenn ich in der zweiten Ebene 2-3 Leute habe, auch was die Größenordnung des Unternehmens anbetrifft, wenn ich mit 50, 100 Leuten unterwegs bin, dann habe ich eine zweite Ebene in der Regel, die auch schon gut ist. Wenn der Geschäftsführer dann oder der Inhaber, Geschäftsführer schon clever war und hat in den letzten 2-3 Jahren auch wichtige Themen auf diese zweite Leitungsebene übertragen, dann funktioniert das wesentlich einfacher.
Natürlich.
Aber wir haben natürlich manchmal die Alpha-Tiere, die sagen, ja, ohne mich läuft eh nichts und wenn ich verkaufe, dann geht alles in den Bach runter. Das ist ja in der Regel nicht unbedingt so. Ja.
Ja.
Wir haben clevere Menschen, die als Geschäftsführer geeignet sind. Das wäre jetzt die Frage gewesen, wie lange brauchen die? Das ist unterschiedlich, du sprachst von 2-3 Jahren. Das ist manchmal so. Manchmal geht es auch in ein paar Wochen oder Monaten. Ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Auch die Branche ist sicherlich entscheidend.
Absolut, absolut. Und wie du richtig sagst, wenn man die zweite Ebene auf die Wechsel vorbereitet hat, dann ist es wesentlich einfacher.
Stichwort Branchen. Du bist agnostisch in den Branchen oder hast du da spezielle Branchen, wo du dich am wohlsten fühlst?
Ich bin durch die Jahre hin viel, viel breiter gewesen. Am Anfang war es richtig nur EDV, IT. Und habe mich dann über die Jahre weiterentwickelt. Ich muss sagen, es gibt so 2 Bereiche, wo ich wirklich tätig bin. Eine ist öffentlicher Dienst, weil die Prozesse immer sehr, sehr langwierig sind und auch manchmal nicht der meist attraktive Arbeitgeber. Und im Bereich Legal, so das Kanzleigeschäft, bin ich auch nicht tätig. auch da finde ich die Prozesse sehr, sehr schwierig und ja, es ist einfach nicht meine Präferenz. Und ich habe mir einfach gesagt, okay, ich möchte gerne arbeiten in Bereiche, wo ich Spaß habe, wo ich es auch verstehe, wo ich Kandidat verstehen kann und den Kunden verstehen kann. So, deswegen bin ich vor allem in der klassischen Mittelstand tätig.
Ja, jetzt habt ihr den Auftrag oder ihr habt das Projekt.
Ja.
Du gehst jetzt ins Unternehmen rein, schaust dir die Struktur an und ihr habt dann eine klare Stellenbeschreibung ausgearbeitet.
Genau.
Geht ihr dann auch mit so einer Stellenausschreibung an die Börsen?
Mache ich nicht. Ich bin Fan von direkt Kontakt zu suchen mit dem Kandidaten und ich übermittle ihm oder sie, was gesucht wird. Weil anders würde ich im Endeffekt die Stellenbeschreibung fast ähnlich wie vielleicht mein Kunde im Netz setzen. Und das ist nicht so zielführend. Da kriegt man auch viele Bewerbungen, die überhaupt nicht passen. Manche Kandidaten lesen in der Stellenbeschreibung nicht das, was eigentlich drinsteht oder vielleicht nicht das richtige Schwerpunkt. Und ich bin einfach ein Fan davon, das persönlich zu übermitteln, gemeinsam zu besprechen und zu schauen, passt das? Also für mich ist die Passgenauigkeit des Kandidaten das Allerwichtigste. Dass wir einfach gemeinsam schauen, hey, macht es Sinn, um hier ein Gespräch mit diesem Kunde zu führen? Weil anders verschwindet Zeit vom Kandidat und verschwindet Zeit vom Kunde.
Bei uns ist auch das Erstgespräch mit unseren potenziellen Verkäufern oder auch, wir vertreten auch Käufer, das muss einfach sitzen. Ne? Da muss die Chemie stimmen. Man bekommt in dem Gespräch mit, welche Kompetenzen hat dieser Mensch, was will er? Und so wird es bei euch auch sein.
Genau.
Aber ist dann die Ansprache telefonisch oder per E-Mail, LinkedIn? Was ist eure Präferenz?
Mein Präferenz ist Face-to-Face. Also ich bin am liebsten vor Ort, dass ich ein Gefühl kriege für das Unternehmen, dass ich ein Gefühl kriege für die Kultur. Fängt bei mir schon an, wenn ich in die Firma reinkomme, wie ist der Empfang?
Mhm.
So, es ist wirklich, wie grüßen die Kollegen sich untereinander auf dem Gang?
Mhm.
Ja, aber man läuft meistens über den Gang auf dem Weg zum Meetingraum und dann begegnet man Kollegen.
Ja.
Oder Kollegen, besser gesagt, Kollegen begegnen sich. Und dann ist für mich sehr wichtig zu sehen, okay, wie ist die Chemie hier, wie fühlt sich das an? Kleines Beispiel, wie parke ich vor Ort? Ja, so auch das. Zum Beispiel muss man bedenken, es gibt viele Kandidaten, die vielleicht 5 Jahre, 10 Jahre in ein Unternehmen sind. Für den ist ein Interview eine spannende Situation. Die sind vielleicht nervös. Wenn die dann nicht wissen, wo man parken kann oder was so zum Beispiel, ja. Das ist wirklich eine Kleinigkeit. Kann das bedeuten, dass die nervöser werden, weil sie Angst haben, ich komme jetzt zu spät?
Ja.
So für mich vor Ort ist einfach wichtig. Genauso wie ich auch sehr, sehr gerne Kandidaten treffe. Und wenn ich Kandidaten nicht persönlich treffe, sehe ich die über Teams. Und für mich auch immer wichtig zu fragen, okay, was für Eindruck glaubst du, dass du machst, wenn du in den Raum kommst? So dass ich auch da wieder der Kunde vorbereiten kann, wer kommt da rein und welches Gefühl kriegt man? Mhm. Und passt das dann zum Unternehmen? So deswegen, wenn es zu eine Anfrage, die kann ich nur annehmen, wenn ich mindestens Teams habe. Und wie gesagt, am liebsten vor Ort.
Ja.
Und telefonisch, natürlich, der erste Ansprache ist telefonisch. Der erste Ansprache kann auch mal über LinkedIn sein. Aber alles, was danach kommt, muss ein Gesicht dazu kommen, muss ein Gefühl dazu kommen.
Das heißt, ja, in Richtung eurer Mandantschaft habt ihr es ein bisschen einfacher als wir. Du kannst anrufen, kannst sagen, ich bin der Alex, ich kann Personal und ihr braucht mich.
Und ich weiß, die Suche.
Ja, und genau. Das ist bei uns ein bisschen schwieriger. Ich kann dem Unternehmer nicht sagen oder der Sekretär nicht sagen, dann mein Chef muss verkaufen. Ja,
ja, genau.
Obwohl er es auch manchmal müsste. Es gibt gewisse Altersstrukturen, dann wird es schon ein bisschen schwierig wieder. Richtung Kandidat.
Ja.
Anruf, LinkedIn, E-Mail, was ist da der Weg?
Letzte Jahre hat sich das geändert. Früher war das sehr, sehr oft, sag mal, über die klassische Lebenslaufdatenbanken. Mittlerweile ist, ich würde sagen, 80%, sag mal, Social Media. Das ist Xing und LinkedIn. Ja, ich weiß, es gibt auch Leute, die nutzen Facebook oder Instagram. Bin ich persönlich nicht, ist nicht mehr in meiner Generation in dem Sinne. So, ich bin wirklich Xing, LinkedIn, da macht man die meiste Ansprache. Und da kriegt man auch, auch Empfehlungen, wenn ein Kandidat dann sagt, sorry, für mich nicht interessant, aber ich weiß, er oder sie sucht auch.
Ja, Xing wird immer als tot bezeichnet, ist es das?
LinkedIn hat absolut große Schritte gemacht in Deutschland. Ja. Xing rückt ein bisschen in den Hintergrund. Trotzdem gibt es bestimmte Sektoren oder Berufsgruppen, die noch immer auf Xing aktiv sind. So, deswegen nutze ich beide.
Und ihr schreibt dann per Xing, LinkedIn die Kandidaten an oder ihr ruft als erstes an?
Viele haben ihre Rufnummer nicht freigegeben. So, das heißt, viele musst du einfach anschreiben.
Ja, ihr könnt ja über das Sekretariat mal anrufen.
Ja, das ist die Direktansprache. Die Direktansprache mache ich eher über Zielfirmen. Also wenn ich weiß, okay, diese Zielfirmen kommen in Frage für diese Kunde, dann versuche ich das. Aber man muss nicht vergessen, dass viele, oder besser gesagt, dass seit Corona viele Leute mehr Homeoffice machen. Und dann weiß natürlich Sekretariat nicht, ist X oder Y im Unternehmen heute. Und durchstellen tun die Sekretariate oder Empfang weniger und weniger. Ja, also die Privacy wird besser gewährleistet, wie es jetzt ist.
Ja, ja. Ja gut, Xing, LinkedIn, dann hast du genau den gleichen, den direkten Weg zum Kandidaten und wenn der ein bisschen Interesse hat, dann wird er sich melden. Ja.
Und das ist auch, denke ich, das Wichtigste, wenn man als Personalberater ein gutes, gepflegtes Profil hat und die auch wissen, okay, die können den LinkedIn-Profil von mir zum Beispiel sehen, der macht das seit 25 Jahren, der wird mir nicht umsonst anschreiben, ist die Responsrate größer.
Ja, besser als so ein Serienmail oder sowas. Ne?
Genau. Ja. Und was ich auch tue, ist, ich gebe immer ein paar Details, aber nicht zu viele, weil vielleicht ist das nicht interessant für den Kandidat, aber wenn ich mit ihm spreche, finden wir eine andere Möglichkeit. Ja, so, ich frage vielleicht für Position 1 an, in Position 3 oder 4, die ich auch zu besetzen habe, ist dann interessant. So, deswegen ist die generelle Austausch auch wichtig. Und was ich vorher gesagt habe, deswegen habe ich auch meinen generellen Austausch und erst in 12 oder 24 oder 36 Monate kommt was richtig spannend ist.
Ja, das Thema, das kennen wir auch. Also wenn wir auf der Sell-Seite sind und bieten eine Beteiligungsgesellschaft meinetwegen ein Unternehmen an und sagen, ja, nee, passt nicht ganz gut, dann haben wir bei uns in der TLC oder in unserem Netzwerk immer noch ein Unternehmen, was irgendwie passt. Und wir merken es momentan, dass die Beteiligungsgesellschaften sich anstellen und Erstgespräche mit uns fordern. Die kennen wir gar nicht. Ich habe alleine heute 3 Videokonferenzen mit Beteiligungsgesellschaften, die ich bisher noch nicht kannte, die auf uns zukommen und sagen, ihr habt einen guten Auftritt, wie könnt ihr uns weiterhelfen? Also auch das, wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Markt, also unsere Sichtbarkeit scheint ganz gut zu sein.
Ja.
Thema Unternehmensnachfolge.
Ja.
Weicht das ein bisschen ab von der ganz normalen Personalberatung oder kann man das über einen Kamm scheren?
Ja und nein. So vom Prozess her, wenn wir anfangen zu suchen, ist es sehr, sehr ähnlich. Aber in der Vorbereitung ist das Thema Kultur, Struktur noch wichtiger. So, da gehen wir noch mehr in Detail. Und das wirklich, das geht ohne Vor-Ort-Termine überhaupt nicht. Ja, man muss, wenn man Thema Nachfolge habe, da muss man der Inhaber, wenn er für sich selber Nachfolge sucht, den muss man treffen. Und am besten Mittagessen, dass man mal ein bisschen ein Gefühl kriegt für die Persönlichkeit. Man muss vor Ort sein im Unternehmen, muss Kultur spüren, muss den Wirkungsgrad von dieser Inhaber auch spüren. Das heißt, in der Vorbereitung ist es noch detaillierter und sollte man noch genauer vorgehen.
Das ist jetzt der Fall, wenn ein Unternehmer weiß, ich brauche einen Nachfolger für mich. Der andere Fall, ein potenzieller Käufer, der vielleicht 2-3 Tage in Sicht hat, sucht einen Geschäftsführer. Geht ihr auch an solche Themen ran?
Ja, machen wir auch. Da ist natürlich die Suche manchmal noch schwieriger, weil der hat 2-3 Targets. So, da muss man einen möglichen neuen Geschäftsführer dann darauf vorbereiten, es könnte Firma A, B oder C werden.
Mhm.
Und wenn das nicht weitergeht, dann haben wir im Endeffekt umsonst gesucht.
Mhm.
Ja, so das ist auch noch ein Thema, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn eine Person kaufen möchte und hat Unternehmen A, B, C auf seiner Liste und sucht dann einen Geschäftsführer, um zur Firma zu rennen, weil dann ist es seine Vertrauensperson, dann kann es natürlich schwieriger werden.
Kommt dann auch mal der Auftrag, such mir einen Geschäftsführer, der sich auch gerne an dem Unternehmen später mit, weiß ich, 10, 20, 25 oder 26% Spermienunität beteiligen möchte?
Ja. Die Anfrage haben wir natürlich auch. Und dann muss man sagen, ist die Suche ein Ticket einfacher, weil es gibt Leute, die möchten das nicht und es gibt Leute, die möchten das. Aber sobald man im Endeffekt eine Suche hat, wo ein Geschäftsführer mit Anteilhaber ist, ist es natürlich sehr, sehr attraktiv. Weil dann ist man direkt am Unternehmenserfolg beteiligt und weiß man, okay, ich werde da jetzt meine Karriere machen, weil ich muss sorgen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Weil ich habe meine 20% im Unternehmen.
Mhm.
Und das ist natürlich am Ende des Jahres vielleicht schön. Aber viel spannender ist es vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren. Was sind die 20%, die ich jetzt gekauft habe, wert?
Ja, ja.
Und das ist was natürlich Attraktives. Und das, ich bin immer ein Fan davon, um einen Geschäftsführer auf jeden Fall anteilmäßig zu beteiligen.
Haben wir auch sehr, sehr viele Fälle. Wir haben auch solche, mittlerweile kommen Search Funds rein, also eigentlich der klassische MBI, der im Hintergrund Kapital hat und die freigestellt sind und vielleicht 1-2 Jahre nach einem Unternehmen suchen, was sie kaufen können.
Ja.
Und da gibt es gute, gibt auch weniger gute, aber viele engagierte junge Menschen lernen wir da kennen.
Ja, glaube ich sofort.
Mhm.
Und das ist auch schön. Ich denke, dass das auch über die letzten Jahre gekommen ist, ein Teil durch, sag mal, komplette, sag mal, Startup-Community, dass man sieht, dass, sag mal, wo früher 45 plus gedacht habe, ich bin jetzt Geschäftsführer, ich möchte mich beteiligen, sieht man, dass diese Grenze absolut gesunken ist und dass sogar mögliche Kandidaten 25, 30 Jahre alt sind.
Ja. Ja.
Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr positive Stimulanz auch für die Wirtschaft.
Finde ich ganz toll, dass du das auch so erwähnt hast. Startups, das ist jetzt so ein Hype. Ja? Jeder will ein Startup machen, jeder will dann den großen Exit machen. Kann man sehen, wie man will. Viele haben Erfolg, viele dümpeln dahin. Aber es ist so ein bisschen, glaube ich, Motivation auch für andere Menschen, die sagen, ja, was mache ich als Startup? Haben vielleicht nicht genau den Case, wo sie sich wohlfühlen, aber die können in Unternehmensnachfolge reingehen. Und viele ausgebildete, gut ausgebildete Menschen haben wir da.
Aber was ich bin zum Beispiel auch Mentor bei Startup Teams. Startup Teams ist eine Organisation, die junge Leute, wirklich 17, 18, 19 Jahre, begleitet in deren Startup oder deren Startup-Phase.
Mhm.
Und da bin ich Mentor und mache dann, ich habe ganz tolle Gespräche mit jungen Leuten, manche haben noch nicht mal studiert, habe aber eine tolle Idee, wissen aber nicht, wie kriege ich das auf die Straße.
Mhm.
Das macht mir persönlich natürlich auch Spaß, weil man dann wieder einen tollen Austausch hat.
Ja, man kann nicht nur von den alten Hasen lernen. Hier und da kann man auch von jungen Menschen lernen.
Absolut.
Ja, wie agil die teilweise sind, wie die mit der IT umgehen und schnell. Also Respekt.
Ich habe immer in meinem Unternehmen so gehandhabt, ab Tag 1, dass ein Mitarbeiter startet, kann man von ihm oder von ihr lernen.
Mhm.
Und immer offen. Ja, also auch Kultur der offenen Tür. Ich sitze zwischen alle Leute, ich habe niemals ein Einzelzimmer, weil wir alle voneinander lernen können. Und die Offenheit braucht man.
Ja, Ja, finde ich gut. Gehen wir nochmal zum Thema Due Diligence, Commercial Due Diligence. Ja. Du wirst also von Käufern beauftragt, in diesem Bereich tätig zu sein und hast dann aber auch deine spezielle Branche HR.
Genau. So, was ich mache, ich arbeite für einige Venture Capitals und Private Equities und die nützen mich, um, wenn sie ein Personalberatungsunternehmen kaufen möchten, die Firma zu durchleuchten. So, wie ist die Struktur? Wie ist die Kundenstruktur? Ist es Festanstellung, so Personalberatung oder Vermittlung? Ist es Freiberufler? Ist es AÖG-Geschäft, Arbeitnehmerüberlassung, eher Blue-Collar? Wie sieht CRM-System aus? Wie sieht deren Trainings, deren Learning and Development? So wie werden die Leute in das Unternehmen geschult? Wie ist der HR aufgestellt? Was für Fluktuation haben die? In welche Maßnahmen nehmen die dagegen? Wie ist deren Talent Attraction? So wie gewinnen die neue Kollegen? So all solche Themen durchleuchte ich und bin dann gemeinsam natürlich mit Tax Due Diligence, Legal Due Diligence mit den Käufern am Tisch und besprechen wir, ob ein Target-Unternehmen interessant ist. Das sind meistens natürlich die Recruitment-Firmen, Personalberatungsunternehmen, die ein bisschen größer sind, 100, 150 Mann plus, weil die sind natürlich interessanter.
Ja.
Und auch sehr, sehr wichtig, okay, wie beteiligen wir dann die Leute, die im Unternehmen sind, beim Verkauf, dass sie auch bleiben, weil ganz viel, und das ist, warum das Kaufen von einem Personalberatungsunternehmen schwierig ist, extrem viel hängt ab von den Menschen, weil die haben das Netzwerk, die haben das Netzwerk im Kopf, die haben die persönliche Beziehung zum Kunde, zum Kandidat, zu Kollegen. So ist immer sehr, sehr wichtig, dass der Mensch bei der Verkauf da zentral steht. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, was ich dann beleuchte.
Ich bin auch über LinkedIn mit einigen Personalern da verbunden. Ich habe so das Gefühl, dass die Fluktuation oder der Wechsel, die Wechselbereitschaft bei denen auch relativ hoch ist. Ist das so oder ist das nur so ein Gefühl von mir?
Nee, die Fluktuation in Personalberatung ist hoch.
Ja.
Meiner Meinung nach zu hoch. Wird auch nicht immer richtig gegengesteuert in Unternehmen. Aber es ist eine Branche, wo die Fluktuation hoch ist. Das liegt teilweise daran, dass Personalberatung ist natürlich auch ein Thema Vertrieb. Man kriegt Provision als Personalberater und dann werden einfach Personalberater mit einer höheren Provision gelockt und wechseln dann.
Ja. In welchem Bereich würdest du dich oder fühlst du dich wohler? Eher so Personalberatung oder eher diesen Due Diligence Bereich?
Nee, ich bin klassisch Personalberater. So, ich würde sagen, 80-90% meiner Arbeit ist Personalberatung, ja, inklusive der Nachfolge. 10-20% ist Commercial Due Diligence. Was ich auch tue, ist übrigens, ich coache auch ein paar Personalberatungsunternehmen. Mhm. Ja, also ich habe auch noch einen Teil Coaching. So, wenn man es richtig sagt, würde man sagen, so um die 80% Personalberatung und dann so 10-15% Commercial Diligence und dann 5-10% Coaching. Mhm. Ja, also das sind junge Personalberatungen, die einfach fragen, hey Alex, wie können wir solche Themen angehen? Ja, geht es um Expansion, geht es um klassische Themen wie, sag mal, das Recruitment-Prozess? Machen wir es richtig? Können wir Sachen ansetzen? Können wir auch noch andere Dienstleistungen verkaufen? Und das ist die Coaching, die ich mache. Das ist dann meistens auf Tagesbasis, gehe ich in so ein Unternehmen vor Ort und dann arbeite ich mit dem Management-Team oder mit der Geschäftsführung.
Und das Pricing bei Personalberatung, gibt es dann einfach nur die Erfolgsfee am Ende des Tages oder habt ihr dann auch gewisse Steps, die ihr abrechnen könnt?
Ich arbeite retained. Das bedeutet, ich kriege ein Drittel beim Anfang, weil wir müssen gemeinsam, sag mal, das Commitment geben und das Risiko angehen. Das heißt, ich kriege ein Drittel beim Anfang, dann meistens ein Drittel rund um das Interviewprozess und ein Drittel beim Unterschrift. Mhm. Aber ich habe dann, sag mal, eine Garantie, dass wenn der Kandidat unerwarteterweise in den ersten 6 Monate ausscheidet, dass ich kostenlos nachbesetze.
Ja, das ist fair. Finde ich absolut fair. Ich meine, klar, als Berater geht man, oder jetzt auch wir oder Personalberater, Honorar auf Erfolgsbasis, so ein bisschen Risiko muss man einfach teilen. Ja? Dann braucht man vorab was. Ja.
Absolut. Man muss auch bedenken, ich habe natürlich auch am Anfang Kosten bei der Suche. Nicht nur Zeit, aber ich muss auch Lizenzen kaufen oder ich muss bestimmte Schritte machen. Ich fahre zum Kunde, ich treffe Kandidaten. Also im Endeffekt habe ich am Anfang einfach Kosten, Anlaufkosten. Nicht nur mein Commitment an meine Zeit, aber auch andere Kosten. Das heißt, ein Drittel vorab brauche ich einfach als Honorar, dass wir gemeinsam das Commitment haben, dass wir die Suche erfolgreich beenden.
Ja, die 80 Euro monatlich für LinkedIn, die zahlt ihr nicht, ja. Das ist ein bisschen mehr.
Ist ein bisschen mehr, ja. Ja.
Das hab ich schon mal mitbekommen.
LinkedIn Recruiter und Xing Talent Manager sind ein bisschen teurer geworden über die Jahre.
Aber ja, ich glaube, damit ist man erfolgreich. Ihr seid auch am Ball, ständig am Ball. Und müsst euch weiterbilden, ihr müsst das Netzwerk aufrechterhalten, Software entsprechend einsetzen. Das gehört einfach dazu auch.
Ne? Absolut.
Ja. Alex, ich glaube, wir sind schon fast am Ende von meiner Seite aus. Hast du irgendwas, was du noch gerne den Hörern mitgeben möchtest?
Ja, erstens, dass wenn ein Unternehmen verkaufen oder kaufen möchte, sie sich definitiv an dich wenden, weil du bist ein Experte und ein Spezialist. Und dass sie sich gerne, wenn es um Personalberatung geht, sich an mich wenden können. Und dass es einfach ein sehr, sehr tolles Gespräch war und ich dir danke für einen guten Start hier in die Woche.
Alex, das kann ich nur zurückgeben. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, zwei Jahre ungefähr, dass wir uns erstmal im Lokschuppen damals getroffen haben. Ja, sympathisch und ich glaube auch qualitativ hochwertig, deine Beratung. Vielen Dank.
Ich danke dir, Timo.
Alex, mach's gut.
Mach's gut.
Ciao. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.